Gebäudewende, ein Podcast des Gebäudeenergieberater im Gentner Verlag. Hintergrund und Meinung rund um die Wärmewende im Gebäudebereich. Unser Thema heute: Lässt sich Building Information Modeling nutzen, um mehr erneuerbare Energien in Gebäuden zu nutzen? Building Information Modeling ist eine Methode, um Gebäude durch die Nutzung von Daten aus möglichst vielen Quellen besser planen und die Technik optimal auslegen zu können. Wie man damit den Anteil erneuerbarer Energien in Gebäuden erhöhen kann, beschreibt Björn Wolf. Er ist Chief Operating Officer des Softwareherstellers Hodgenroth. Pia Grund-Ludwig, Chefredakteurin des Gebäudeenergieberater, hat sich mit ihm unterhalten.
Hallo Herr Wolf, schönen guten Morgen. Grüße Sie, schön Sie zu hören.
Schönen guten Morgen, hallo Frau Grund-Ludwig.
Herr Wolf, Sie wissen ja, dass wir unseren Podcast immer mit drei Fragen starten, die unsere Interviewpartner so ein bisschen vorstellen sollten. Sie würde ich gerne fragen, Kino oder Netflix?
Tatsächlich eher Netflix, aber ich habe nur einen Amazon Prime-Zugang.
Gut. Zweite Frage, E-Bike oder E-Auto?
E-Bike.
Oh, prima. Ich auch. Dritte Frage, schwierig von Kölner, Borussia Dortmund oder FC Bayern?
Ich mag tatsächlich gar keinen Fußball.
Auch gut. Gut, dann kommen wir jetzt auf unser eigentliches Thema. Wir hatten uns überlegt, dass wir uns gerne unterhalten wollen zum Thema erneuerbare Energien und BIM. Da würde ich gerne mit einer Frage einsteigen, was denn im Moment noch das größte Hemmnis ist bei der Nutzung von BIM zum optimierten Einsatz von Erneuerbaren. Geht es da um Unkenntnis, sind es fehlende einheitliche Datenstrukturen oder fehlende Daten?
Wenn wir jetzt zwischen den erneuerbaren Energien uns ein bisschen auseinandersetzen und inklusive BIM, dann haben wir so zwei Umstände, die das ein bisschen erschweren. Nämlich erstens, dass wir festgestellt haben in den letzten Jahren sehr deutlich, auch durch Förderprogramme, dass wir vor allen Dingen den Wandel ja in dem Bestand erreichen müssen mit dem Einsatz erneuerbaren Energien, um möglichst schnell auf unsere Klimaziele zu erreichen. Wenn wir von BIM allerdings reden, haben wir oftmals immer nur das große neue Gebäude vor den Augen in den Projekten, die durchgeführt werden. Dementsprechend ist das zum Beispiel ein Hemmnis, das oft BIM gleichgesetzt wird mit großen Neubauplanungen, anstatt mit den Bestandsoptimierungen, die halt enorm wichtig sind für die Energiewende und die erneuerbaren Energien selber. Das ist so das eine. Das andere ist in dem Bereich, dass wir... Sie haben es genannt Unkenntnis, das möchte ich so hart nicht formulieren, aber was so ein bisschen fehlt, ist die Prozesshinterfragung oder überhaupt die Prozesserstellung in den jeweiligen, zum Beispiel Planungsbüros oder Beratungsbüros, sich selbst zu hinterfragen, sind meine Prozesse so, wie ich sie anbiete oder sind meine Beratungsdienstleistungen so optimal schon, ne, oder kann ich irgendwo optimieren, beziehungsweise macht es Sinn, überhaupt erstmal für mich einen Prozess zu definieren? Und das ist ja ein Thema, was BIM mit vorantreiben soll und muss.
Sie haben jetzt das Thema Prozesse angesprochen und das Thema Daten nicht. Ist es aus Ihrer Sicht dann vor allem eine betriebswirtschaftliche Frage oder eine betriebsorganisatorische Frage?
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gar nicht immer so häufig das Problem der Datenverfügbarkeit mittlerweile da herrscht oder da ist. Das hat die Digitalisierung insgesamt in den letzten 20 Jahren gut vorangetrieben, dass mehr Daten verfügbar sein können, wenn man es denn will.
Es gibt ja sozusagen drei Prozessketten, in die BIM einfließen kann. Auslegung, Bilanzierung, Simulation würde ich jetzt mal nennen. Lassen sich denn diese drei Methoden auch zur Optimierung der Nutzung erneuerbarer Energien anwenden?
Ja, auf jeden Fall. Das ist teilweise sogar ein Muss, weil es vielleicht für Förderung oder Ähnliches vorgeschrieben ist. Auf der anderen Seite sind es einfach die neuen Möglichkeiten, die wir haben auf dem Markt. Dabei ist es, ich sag mal, nicht ganz einfach zu erklären, weil sich viele gar nicht bewusst machen, was die Unterschiede denn sind zwischen Auslegung, Bilanzierung und Simulation, weil das im Tagesgeschäft nicht unbedingt die Rede immer von ist.
Können Sie das kurz skizzieren? Was macht für Sie den Unterschied aus?
Genau, wenn man das skizzieren möchte, dann versuche ich das immer so zu erklären, dass wenn wir zum Beispiel bei Auslegung sowas sind, da kann man sich immer ein Dimensionierungsbeispiel vorstellen. Wir wollen vielleicht ermitteln, was in einem Worst-Case-Szenario, meinetwegen für eine Größe von einer Klimaanlage oder für einen Heizungskessel, benötigt wird. Denn wenn ich dieses Worst-Case-Szenario abdecke, so, ich sag mal, die gängigen Normen, dann kann ich natürlich mit Regelungstechnik auch alle besseren Fälle adäquat einregulieren. Sozusagen, das sind dann so Berechnungen wie eine Heizlast, eine Kühllast, eine Rohrnetzauslegung. Wenn wir dann in unseren Kundensegment gehen, wo wir halt auch sehr stark ja vertreten sind, dann ist es ja auch die Energieberatung. Da reden wir klassisch über eine Bilanzierung. Also da reden wir über einen ähnlichen Ansatz, der aber eine zeitliche Komponente mit enthält, auf standardisierte Faktoren. Also zum Beispiel Umgebungsfaktoren, die gleich sind, oder bestimmte Nutzerverhalten werden quasi gleichgesetzt in vielerlei Fällen, weil man eben möchte, auch vergleichbare Ergebnisse zwischen den Gebäuden zu erreichen, um dann bewerten zu können, Maßnahmen abzuleiten. In der Simulation wird das Ganze quasi da genau angepackt und gesagt, wir brauchen aber zum Beispiel Standortfaktoren, wir brauchen aber das Nutzerverhalten, damit wir eben wissen, wie können wir nicht nur, ich sag mal, die klassischen Techniken optimieren, sondern auch die erneuerbaren Energien, so dass eben auch die Behaglichkeit sich einstellt.
Wenn man sich jetzt diese drei Bereiche anschaut, sind denn die Informationen und Daten dazu da oder müssen Unternehmen erst aufwendige Vorbereitungen treffen, Datenaufbereitung, Prozessbeschreibung, damit sie da wirklich erneuerbare Energien in diesen Prozessen stärker berücksichtigen können über BIM?
Die Aufgabe der Nutzer und der Tools oder Software, die es dann gibt, ist es ja, diese Informationen in maschinenlesbare Daten zu verwandeln. Also stellen Sie sich einen alten Grundrissplan oder ähnliches vor, der nur auf Tusche existiert. Den kann ich natürlich nicht direkt verwerten, aber er enthält grundsätzlich mit Hilfe von mir als Mensch alle Informationen, die ich brauche, um zum Beispiel auch diese drei Bereiche Auslegung, Bilanzierung und Simulation zu versorgen. Meine Aufgabe ist es dann eben, die möglichst so einzugeben oder mir die Werkzeuge herauszusuchen auf dem Markt, die es mir ermöglichen, das auch zu verknüpfen. Das heißt, da sehe ich jetzt gar nicht so den Prozess als wirklich schwierig an. Da sehe ich einfach so das Verständnis am Anfang sehr schwierig an. Denn was BIM halt bewirkt, ist ja, dass ich mir früher Gedanken machen muss über die Informationstiefe oder Datentiefe, die ich eben später vielleicht mal benutzen möchte.
Okay, das heißt, man braucht bei BIM das große Bild am Anfang?
Ein bisschen mehr, als es früher der Fall war. Ich würde sagen, ja.
Okay. Haben Sie denn Tipps für eine sinnvolle Reihenfolge, um dieses große Bild wirklich zu erstellen? Da verliert man sich ja dann doch sehr leicht in Details.
Also nehmen Sie ein typisches, egal ob Neubau- oder Sanierungsprojekt, dann haben Sie immer bestimmte Kernfaktoren, die ganz viele kleine Unterinformationen haben können. Also wir reden immer irgendwo über Standortfaktoren. Wir reden immer über Geometrieinformationen des Gebäudes, egal auf welcher Ebene, ob nur das Gesamtgebäude, der Raum oder was auch immer im Gebäude sein kann. Wir reden immer auch über den späteren Nutzer, wenn er eben bekannt ist, ne, oder der jetzige Nutzer. Und wenn ich sag mal, diese drei Sachen gepaart, besten auch noch ein bisschen Anlagentechnik, aber das kann man auch dem Gebäude zurechnen, dann habe ich eigentlich sehr, sehr viel schon erledigt. Und in den klassischen Beratungsinstrumenten gab es damals wie heute schon Checklisten natürlich, um Informationen abzugeben. Oder in den Erstgesprächen wird schon gesagt, welche Informationen brauche ich denn? Und die einmal quasi zu überprüfen, wäre schon ein extrem wichtiger Schritt im Sinne der Prozessoptimierung für die spätere Projektbearbeitung, ob ich denn wirklich die Daten kriege oder habe.
Viele Energieberater schrecken vor BIM noch zurück, weil sie viele Daten eingeben müssen. Warum sich das für spätere Schritte auszahlt, erklärt Björn Wolf.
Das hört sich alles sehr aufwendig an. Es ist ja nicht so, dass die IT-Abteilungen und die Verantwortlichen unterbeschäftigt sind. Lohnt sich das denn?
Das lohnt sich definitiv, weil dadurch Dienstleistungen hinten heraus deutlich schneller werden und auch deutlich verknüpfbarer werden. Wenn wir zum Beispiel sagen, ja, Sie möchten Energieberatung machen und dann brauchen Sie ein Produkt, was das eben berechnen kann. Und wenn wir dann eben am Anfang sagen, ja, geben Sie Ihre Informationen hier nicht in die Tabelle ein, sondern zeichnen Sie Ihren Grundriss nach. Dann wird natürlich auch gefragt, das ist aber aufwendig. Brauche ich das denn überhaupt? Ja, vielleicht brauchen das für die ganz standalone betrachtete Energieberatung nicht. Aber spätestens dann, wenn Sie vielleicht eine Mehrberechnung brauchen, wie ich muss mich um den hydraulischen Abgleich kümmern, Lüftungskonzept oder weiß der Kuckuck was in den Förderungen vielleicht noch verlangt werden kann, dann habe ich natürlich spätestens an der Stelle einen Zeitgewinn.
Haben Sie denn Erfahrungen zum Punkt, der bei dieser Betrachtung eher mal übersehen wird, wo man denkt, okay, das ist jetzt nicht so wichtig, der einem aber später auf die Füße fällt?
Ach, da gibt es immer mal wieder kleinere Bereiche als den Erfahrungswerten. Es ist zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel Gebäudegeometrie. Ich mache mir die Arbeit und zeichne schnell meinen Grundriss nach, habe mein 3D-Modell, habe dann meine energetische Hüllfläche als Beispiel, um zu entscheiden, in Varianten, welche Anlagentechnik könnte da rein, welche Werte halte ich ein. Und dann fehlen zum Beispiel Angaben über die Raumdaten. Und später stellt sich heraus, dass ich habe dem Kunden empfohlen, er sollte vielleicht auch eine Wärmepumpe wechseln oder ähnliches. Und jetzt braucht er zum Beispiel einen hydraulischen Abgleich oder ähnliches. Dann ist die Frage nach der Heizlastberechnung. Wie groß muss die Wärmepumpe eigentlich werden? Das sagt die Energieberatung eher nicht aus, sondern die sagt halt mehr über eine Energiemenge, über das Jahr aus, nicht die Leistung der Wärmepumpe selbst. Und dann ist es so, dass man diese Daten entweder nachtragen kann oder diejenigen haben am Anfang gesagt, nö, im Grundrissplan sind ja schon meine Wände und Innenwände und das mit drin. Ich zeichne die direkt mit ein, vergebe die Räume, ist nicht viel mehr Aufwand. Dann ist es ein Knopfdruck. Egal, ob so oder so. Manche wissen es dann von vornherein, weil der Fall vielleicht schon ein, zwei Mal aufgetreten ist. Dann machen sie es direkt korrekt und sparen da schon ein bisschen Zeit mit. Die anderen tragen es nach. Aber ich kann jederzeit mein Modell ja anreichern. Das ist ja auch der Sinn dabei, dass wir von Modellen und Modellsprachen sprechen, die eben möglichst übergreifend auch editierbar und nutzbar sind.
Sie haben jetzt schon eine ganze Reihe von Anwendungen aufgezählt, aus denen Daten in BIM rüberkommen müssen, wenn man für erneuerbare Energien da einen Bonus haben will. Gibt es denn Daten, die klassisch schwierig in solche Modelle zu integrieren sind, wo man sagt, okay, das ist noch zu komplex, da gibt es keine vernünftigen Daten, keine strukturierten Daten?
Grundsätzlich, es gibt mittlerweile für alle Bereiche einigermaßen adäquate Daten. Man muss immer ein bisschen gucken, ob das dann eher so Demo-Daten sind, die dafür da sind, damit Sachen schön aussehen oder ob wir über bestimmte Sachen sehen. Was für mich persönlich auffällig ist, ist die doch manchmal starke Unterscheidung und manchmal fehlende Verknüpfung von der Geometrieinformation. Also egal, ob es ein Haus ist oder jetzt eine Brandschutzklappe oder ähnliches, was irgendwo eingebaut werden soll, ne, hin zu den technischen Datensätzen inklusive Preise. Also das heißt, diese Welt der geometrischen Planung, wo passt was hin, wo brauche ich was, hin zu der Verknüpfung zu, das hat diese technischen Kennwerte und auch den möglichen Ausschreibungen oder Abrechnungen hinten raus, das finde ich noch ein bisschen zu unsauber manchmal. Also da wird dann häufiger darauf Wert gelegt, eher eine schöne Geometrie zu haben, dass es schön aussieht, als ich sage mal hinten heraus auch zu wissen, dass der technische Nutzen, ich brauche bestimmte Informationen, aber bis in Betrieb auch, ich brauche vielleicht die Wartungsanleitung dahinterlegen und ähnliches. Also da ist auf jeden Fall noch deutlich Luft nach oben, auch in der Datenverfügbarkeit.
Wen würde das adressieren, die Hersteller, die diese Daten zur Verfügung stellen müssen?
Sowohl als auch. Also es adressiert sowohl Hersteller, es adressiert aber auch Softwarehäuser wie uns natürlich, zu überlegen und zu gucken, wo kriegt man welche Daten her, welche Daten kann man auch vielleicht selbst anreichern. Also ich meine, wir möchten natürlich unseren Kunden auch den Service liefern, möglichst weit kommen zu können mit wenig Eingaben. Das heißt, wir überlegen natürlich auch an den einen oder anderen Stellen, wo können wir die Daten denn sinngemäß anreichern aus den verfügbaren Informationen im Netz. Wenn man das jetzt ganz auf die Spitze treiben möchte, dann kann man das bis zu den Normgebern geben. Es gibt ja Vorschriften im Bereich der VDI, das ist so 3805, ein elektronischer Produktkatalog, wo viele zum Beispiel TGA-Komponenten aktuell erfasst werden, also sowas wie Rohre, Wärmepumpen, Heizkörper und ähnliches, wo dann sowohl Geometrie als auch technische Informationen verknüpft werden kann. Da fehlt aber zu weiten Teilen oft zum Beispiel noch die Preisverknüpfung. Und wenn ich ganzheitlich ein Projekt mir anschaue, dann brauche ich ja immer fast alle Dimensionen davon.
Für Anlagentechnik gibt es viele Daten, die für Building Information Modeling benötigt werden. Im Bereich der Gebäudehülle, vor allem bei Dämmung, sieht es anders aus.
Sie haben jetzt vor allem von der Anlagentechnik gesprochen und die Hülle da ein bisschen außen vor gelassen. Wie sieht es denn da mit der Datenverfügbarkeit aus, beispielsweise beim Thema Dämmung oder Fenster?
Das stellt sich aus meiner Sicht aktuell noch in den Flickenteppich dar. Leider gibt es für Dämmung und ähnliches zum Beispiel keine, ich sage jetzt mal, vorgeschlagene Norm, die beschreibt, wie man diese Daten einheitlich, sag ich jetzt mal, hinterlegen sollte als Hersteller, damit die auch zum Beispiel jeder Softwareanwender benutzen kann. Das heißt, da sind oft die Firmen, die Softwarefirmen selbst mit den Herstellern in den Gesprächen gefordert zu sagen, wir würden gerne die und die Daten haben, wie können wir die aufnehmen und möglichst zur Verfügung stellen, dass wir so sowohl Baustoff als auch Bauteilinformationen haben. Das ist ja nochmal die Krux dabei, gerade im Energieberatungsmarkt. Denn wenn wir an Baustoffe denken, dann können wir auch an spätere Themen wie Ökobilanzierung und ähnliches denken, weil wir an Massen brauchen und nicht nur Flächen. Ja, und Bauteile sind natürlich für Energieberater und ähnliches wichtig, um U-Wert zu prüfen und ähnliches. Und das ist noch sehr, sehr viel gefühlt aus meiner Sicht Pioniersarbeit aktuell und mit jeder Firma einzeln.
Lässt sich denn BIM auch nutzen, um unterschiedliche Optima zu errechnen, also zum Beispiel ein Kostenoptimum, ein Optimum erneuerbarer Energien, ein Optimum CO2-Preis?
Ja, definitiv. Das ist genau das, wo eben diese Verknüpfung Sinn macht. Wenn ich mir ein paar Vorschläge oder Grundregeln aus dieser ganzen BIM-Thematik eben persönlich vornehme, dann führt das wirklich dazu, dass ich zwar am Anfang ein bisschen mehr Arbeit habe, aber ich hinten heraus viel, viel mehr vergleichen kann, optimieren kann. Das wäre dann auch dieser methodenübergreifende Blick, den wir am Anfang schon angesprochen haben. Also ich kann sehr gut auf Lebenszykluskosten zum Beispiel gehen und sagen, ich vergleiche das. Was kostet das Gebäude jetzt sowohl in der Anschaffung als auch Betrieb in den nächsten 20, 30 Jahren? Das ist auch das Thema, was wir jetzt in die Simulation und die Ökobilanzierung stark einfließen lassen haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch im Bereich Kosten ein Optimum. Und dazwischen gab es viele Forschungsprojekte zum Beispiel, wovon wir auch Teile mitbegleitet haben, sodass bestimmte Optimierungsverfahren zum Beispiel in bestimmten Produkten schon da sind, andere noch nicht.
Und dazu braucht man BIM oder geht es auch ohne?
Naja, wir als Firma hängen BIM nicht so hoch auf, weder im Marketing noch sonstig in der Kommunikation. Denn für uns ist BIM so ein bisschen eben auch eine logische Folge des technischen Fortschritts. Also das heißt, für mich ist BIM nicht der Treiber des technischen Fortschritts, sondern eher andersrum gefühlt. Aber vielleicht stehe ich da manchmal auch mit alleine da mit meiner Meinung. Wir versuchen natürlich übergreifend unsere Software so zu entwickeln, dass wir auf Basis, wir nennen das hier ein einheitliches Datenmodell haben. Und das bewerkstelligt in dem Moment, wo wir Anpassungen vornehmen, weil wir vielleicht sagen, wir möchten ein neues Produkt haben, wie jetzt in Kürze eine Ökobilanzierung, dann gucken wir, was für Daten sind eigentlich in der Anwenderschaft schon verfügbar in den Datenbanken, die wir eben bereitstellen, also im Sinne von, ne, was gibt der Anwender eigentlich so ein für eine Energieberatung zum Beispiel. Und wenn wir dann feststellen, da fehlen jetzt eigentlich nur 3, 4 Angaben, die wir später bräuchten, um eine weitere Berechnung zu machen, dann erweitern wir dieses Modell. Das kriegt natürlich der Nutzer 1:1 dann als Option, ohne dass er was tun muss oder neu erwerben muss. Denn die Daten werden einfach Stück für Stück so abgefragt, dass er gar nicht so viel davon mitbekommt, aber später die Option hat, mehr hinten rauszugeben.
Okay, das heißt, BIM für Energieberater ist dann eigentlich eher was, was sich im Hintergrund abspielt und mit dem der Berater selber gar nichts zu tun haben sollte.
Wir versuchen das zumindest, ich sag mal, von der Anwendung her so zu steuern, dass es hoffentlich so das Gefühl vermittelt, dass es nicht alles zu komplex wird, wenn ich mich damit auseinandersetzen muss. Insgesamt, wie gesagt, empfehle ich immer, wenn man sich mit dem Thema BIM anfreunden möchte und sollte, auch aus Fachkräftemangelsicht, in Anführungszeichen, dann macht es schon Sinn, sich einfach damit zu beschäftigen. Stellen Sie sich eine Matrix vor, wo brauche ich eigentlich für welche Dienstleistung welche Daten im Normalfall? Na, wenn Sie da 2, 3 Dienstleistungen auf dem Markt anbieten und Sie schreiben sich das einmal so ganz banal in 10 Zeilen runter oder eine Matrix, dann sehen Sie irgendwann Punkt O, da sind ja ähnliche Daten oder gleiche. Und das ist der Punkt, wo ich dann optimieren kann. Und das ist der Punkt, wo ich dann vielleicht als Energieberater losgehe und mir das passende Tool aussuche. Ob das dann nur mit BIM beworben wird oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber im Kern ist es das. Zu sagen, wenn ich doch die Daten da schon habe, wie komme ich denn jetzt zu einer anderen Software hin? Egal, ob es jetzt von einem Hersteller ist oder zu einem anderen.
Okay, prima.
Klingt kompliziert, aber im Grunde ist es auch ein Teil ein schleichender Prozess der Digitalisierung, der es uns ermöglicht, mit mehr Daten, die wir sukzessive und zum Teil auch automatisch, denken Sie an Handys, preisgeben, zu nutzen.
Ja, das ist doch zu BIM prima Stichwort. Ist gar nicht so kompliziert wie gedacht.
Wir hoffen nicht, ne? Und der Wandel wird ja auch eher schneller als langsamer. Das heißt, manche Themen, die auch nur ganz am Rande erwähnt werden, sowas wie KI und ähnliches, die beruhen ja auf vielen Daten. Und wirklich, also Big Data sagt man so schön. Und wenn wir diese Daten ja nicht hätten, dann würde es diese Systeme ja noch gar nicht geben können. In dem Sinne. Dementsprechend, also wir befinden uns da jetzt eigentlich an einem Punkt Digitalisierung, wo wir Daten haben, wo wir Informationen haben, die schnell in Daten wandeln können und damit sehr agil auch unsere Dienstleistung optimieren können.
Sie hörten den Podcast zur Gebäudewende des Gebäudeenergieberater. Redaktion Pia Grund-Ludwig, Sprecher Oliver Barner, Schnitt Carolina Bergedieck. Bleiben Sie dran, weitere Episoden unseres Podcasts unter www.geb-info.de auf Spotify oder iTunes.